Hallo, ich bin Benjamin Kees. Ich studiere Informatik und Psychologie an der Humboldt-Universität in Berlin und beschäftige mich bei meiner Diplomarbeit mit automatisierter Videoüberwachung und gesellschaftlichen Auswirkungen. Kontaktdaten findet ihr, die kommen aber auch am Ende nochmal. Der Vortrag ist gegliedert in drei Teile. Einmal werde ich kurz was zu Eigenschaften von Videoüberwachung erzählen, dann zur Automatisierung. Was ist das eigentlich? Wie wird das gemacht ungefähr? Das ist natürlich in einem 20-30-Minuten-Vortrag nicht alles erklärbar, aber ich versuche einen Überblick zu geben und schaue dann, welche Probleme folgen eigentlich aus der Art und Weise, wie man das macht. Ja, von Videoüberwachung hat man sich, als sie so massiv betrieben wurde, viele Sachen versprochen, nämlich eine Prävention, also dass mehr Kriminalität tatsächlich verhindert wird, dass die Leute ein besseres Sicherheitsgefühl haben, sich sicherer fühlen und vielleicht an Orte gehen, an die sie sonst nicht gehen würden. Und sie wollten natürlich Hilfe bei Ermittlungen, also dass Videomaterial ausgewertet wird und dann eventuell kriminelle Personen irgendwie gefasst werden können im Nachhinein. Ja, und ein bisschen ausgegraut, weil es halt nicht so richtig immer erwähnt wird, ist, dass es natürlich auch ein Personalersparnis ist. Und von diesem ganzen System erhofft man sich natürlich eine Sicherheit. So. Wenn man aber Videoüberwachung macht, dann muss man, wenn man die ethisch betreiben will, die Effektivität betrachten und sie im Verhältnis zu negativen Eigenschaften setzen. Das steht auch im Bundesdatenschutzgesetz, da gibt es das Prinzip der Verhältnismäßigkeit. Man muss also gucken, funktioniert das überhaupt und welche Probleme ergeben sich daraus. Naja, und die Prävention ist überhaupt nicht nachgewiesen. Also es gibt eigentlich keine Studien, die wirklich wissenschaftlich nachweisen und empirisch belegen, dass Videoüberwachung tatsächlich mehr Sicherheit bringt. Weil man vieles kann man gar nicht, also vieles gibt viele Studien, die so um 5%, also die angeben, dass die Kriminalität um 5% gesunken sind, aber oftmals kann man das gar nicht wirklich messen, weil es irgendwelche Verschiebungseffekte gibt oder noch ganz andere Faktoren damit reinzählen. Ja, und das Sicherheitsgefühl. Also es gab da Umfragen, zum Beispiel in der Schweiz, die Leute fühlen sich dadurch nicht sicherer. Manche sind dadurch sogar noch verunsichert. Hier wird irgendwie Video überwacht, vielleicht passiert ja hier sonst was. Ja, und auch die Aufklärungsrate hat sich in der Praxis überhaupt nicht als besonders effektiv, also hat sich nicht, diese Maßnahme hat sich nicht als besonders effektiv herausgestellt. 2008 kam auf 1000 Kameras eine aufgeklärte Straftat. Also die Effektivität ist eigentlich sehr anzuzweifeln und trotzdem besteht ja ein Glaube daran. Das sieht man nämlich, wenn man sich die negativen Eigenschaften anguckt. Es hat nämlich einen massiven Einfluss auf den Datenschutz. Also der Datenschutz wird sozusagen immer dabei verletzt. Es gibt also einen Grundrechtseingriff. Es erzeugt Überwachungsdruck, auf den ich später nochmal kurz eingehen werde. Die informationelle Selbstbestimmung ist kaum noch gegeben, weil man eben nicht kontrollieren kann, welche Daten werden gespeichert, wie lange werden die aufgehoben und so weiter und so fort, wodurch ja auch der Überwachungsdruck entsteht. Es kann sogar zu Diskriminierung kommen. Es gab da so ein paar Studien, dass in Großbritannien eben die Operateure, hauptsächlich Operateure, eben diskriminierend an die Leute rangezoomt haben. Also sie müssen ja irgendwie aus dem Flut der Daten müssen sie irgendwie auswählen, wen sie jetzt genauer betrachten. Und es haben halt sich also bei mehreren Personen und bei verschiedenen Einrichtungen hat sich halt herausgestellt, dass sie halt mehr an Schwarze als an Weiße, mehr an Jüngere als an ältere Menschen und mehr an Männer als an Frauen ranzoomen. Also es sozusagen wird da rassistisch sozusagen diese Maßnahme betrieben. Und es gibt dadurch immer wieder auch Rückkopplungseffekte. Wenn man nämlich eben mehr schwarze junge Männer kontrolliert und interviewt, oder dann wird man eben auch mehr von denen erwischen. So. Und das wird sich dann wieder in den Kriminalstatistiken widerspiegeln. Und so verstärkt sich dieser Effekt immer wieder von selbst. Also, und die neuen Operateure werden wieder bestätigt. Ja, die schwarzen jungen Männer, die sind total kriminell. Und das ist sozusagen eine totale Verzerrung der eigentlichen Realität. Ja, und diese Studie hat auch herausgefunden, dass hauptsächlich an junge, attraktive Frauen rangezoomt wird, wenn auf Frauen rangezoomt wird. Also das ist aus, es waren irgendwie, ich weiß jetzt nicht mehr die Prozentzahlen, aber es waren halt ein massiver Teil war halt, dass sie aus diesen Gründen an Frauen rangezoomt haben. Ja, und natürlich hat es auch noch einen gesellschaftlichen, also es hat einen Einfluss auf das komplette gesellschaftliche Klima. Weil einfach Überwachung stattfindet und dieser Verdacht, dieses Klima des Verdachts eben allumfassend wird, je mehr überwacht wird. Ja, und diese Sachen müssen eigentlich beachtet werden, wenn man eine Videoüberwachungsmaßnahme ins Leben ruft, also irgendwelche Plätze überwacht oder so. Tatsächlich wird es aber kaum beachtet. 2008 bis 2010, das kann man nachlesen in einer Drucksache vom Deutschen Bundestag, verstießen von 3.345 Überwachungskameraanlagen, die von Kommunen betrieben wurden, sind 99% massiv nicht den datenschutzrechtlichen Vorschriften. Ja, und trotzdem wächst die Videoüberwachung. Also das Wachstum ist stagniert, also die Zuwachsrate wird weniger, aber es wächst trotzdem immer noch. Also hier sehen wir einen kleinen Ausschnitt von der Londoner Karte 2012. Da sind Leute einfach nur 7 Stunden mal durch diesen Teil von London gegangen und haben das gemappt. Also das ist jetzt noch nicht mal vollständig, aber es ist trotzdem sehr, sehr viel rot. Rote Punkte sind öffentliche Überwachungskameras und die schwarzen sind generell Überwachungskameras. Ja, dann kommen wir mal zur Automatisierung, weil das ist ja das, was so geplant ist. Da kursieren eine ganze, ganze Menge Begriffe, die das irgendwie alle mehr oder weniger beschreiben. Smart CCTV, Video Surveillance, Next Generation, Intelligent Security Systems und so weiter und so fort. Ich würde dieses Ganze zusammenfassen unter dem Begriff automatisierte Videoüberwachung oder wenn man es sozusagen von den Kameras loslösen will, algorithmisierte Überwachung. Und es gibt, ich habe auch auf dem 29C3 schon einen Vortrag gehalten, zu vielen Aspekten, auf die ich heute gar nicht eingehen werde, aber es gibt eine ganze Menge Forschungsprojekte, die eben daran forscht. Allen bekannt ist sicherlich INDECT, aber es gibt eben auch noch eine ganze Menge andere. INDECT ist ein EU-Forschungsprojekt, die daran forscht, eben Raumüberwachung zu automatisieren und gleichzeitig noch mit Überwachung des Internets zu koppeln, dass man eben ein Tool hat, womit man Sicherheit schaffen will. Aber es gibt eben noch ganz viele andere, auch von Deutschland, vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanzierte Projekte, die eben ähnliche Sachen machen, vor allen Dingen halt mit Bildauswertung. Ja, was bedeutet es überhaupt, Videoüberwachung zu automatisieren? Also einerseits heißt es natürlich, die Aufgabe der Operateurinnen ganz oder teilweise mit Algorithmen auszuführen. Damit will man irgendwie die Defizite der Operateurinnen begegnen, also dass sie sich eben nur für eine bestimmte Zeit irgendwie auf die Bildschirme konzentrieren können, dass sie vielleicht diskriminierende Muster benutzen. Außerdem ist es natürlich auch teuer, wenn man ausgebildete Menschen da hinsetzt und die stundenlang auf Bildschirme starren lässt. Ja, und zusätzlich will man natürlich auch die Eigenschaften von Computerisierung ausnutzen, nämlich Quantität und Qualität der Datenauswertung eben zu erhöhen. Und mit dieser neuen Quantität an Verarbeitungsfähigkeit sollen eben auch Geschehnisse, die noch in der Zukunft liegen, prognostiziert werden, um so eine Art Risk Management zu machen. Wie funktioniert so ein automatisiertes Videoüberwachungssystem? Also ein Teil davon ist natürlich die Bildausweitung, es gibt noch andere Teile, auf die ich noch kurz zu sprechen kommen werde. Aber um eine Vorstellung davon zu bekommen, also am Anfang hat man ja erstmal nur Bildmaterial, also bewegte Pixelhaufen, die müssen irgendwie, da muss die Bewegung erstmal erkannt werden, so auf Pixelebene. Also es ist so ein hierarchisches System, was da benutzt wird, was eben zuerst aus Bildverarbeitung Techniken benutzt und dann später auf höheren Ebenen der Abstraktion künstliche Intelligenz. Also am Anfang gibt es Bewegungsdetektionen, wo halt Pixel verfolgt werden, dann müssen irgendwie Objekte erkannt werden, zum Beispiel ein Auto oder eine Person oder ein Arm oder eine Sporttasche. Dann gibt es Bewegungserkennung, also wo dann sozusagen tatsächlich verfolgt wird, wie liegt der Körper gerade im Raum, also die Pose oder die Körpersprache oder der Gang. Und dann gibt es einen fließenden Übergang zur künstlichen Intelligenz, nämlich müssen diese Informationen, die dann da irgendwie erhoben worden sind, mit Bildverarbeitungsmethoden irgendwie interpretiert werden. Zum Beispiel Laufwege, Tätigkeiten, Körpersprachen, Körpersprache. Noch eine Ebene drüber gibt es dann Szenenverstehen, wo dann gar nicht mehr irgendwie mit Bildern oder so gearbeitet wird, sondern da liegen die Daten dann einfach in anderen Strukturen vor. Das können irgendwelche Trajektorien sein, also Laufwege im Raum mit irgendwelchen Koordinaten, Geschwindigkeiten, was man sich da auch immer alles ausdenken kann. Also es gibt eine riesengroße Menge an Techniken, die da eingesetzt wird. Dann gibt es eben dieses Szenenverstehen mit übergeordneten Konzepten, zum Beispiel Interaktionen. Da steht jemand an einem Fahrkartenautomaten und tut irgendwas oder sitzt auf einer Bank oder es gibt eine Korrelation zwischen Mensch und Gepäckstück und man kann dann da irgendwelche Dinge sich ausdenken, ab wann das als Risiko angesehen wird, wie weit man sich von dem Gepäckstück entfernt. Und natürlich gibt es über solche Sachen, die so mehr oder weniger mit Verhaltenserkennung umschrieben werden können, gibt es auch natürlich Biometrie und Identifizierung. Also nicht nur, dass man tatsächlich eine Person identifiziert, sondern einfach auch Tatsachen feststellt, sowas wie, welche Kleidung trägt er, welches Alter hat der Mensch, Körpermaße, Geschlecht, aber eben auch an Gesicht und vor allen Dingen auch an am Gang, also an der Art und Weise, wie jemand läuft, mit Winkelgeschwindigkeiten und so weiter und so fort, kann man ganz gut Menschen inzwischen erkennen. Bei dieser biometrischen Identifizierung muss der Mensch nicht mal sein Einverständnis geben. Also während man jetzt wenn man irgendwie seinen Fingerabdruck abgibt, dann ist man ja sozusagen in dem Moment auch gewillt, das zu tun. Bei Videoüberwachung mit Gesichtserkennung oder Gate Recognition nennt sich das, kann das einfach so passieren. In der Praxis gibt es da noch einige Probleme, so mit Licht und Kameraauflösung. Aber in Laborversuchen gibt es da also Erkennungsraten von über 99%.
Ist das schon Realität oder noch Fiktion?
Was?
Was wir hier gerade gesehen haben oder erwartet haben, ist das schon Realität? Also das Erkennen von Szenen, von Interaktionen?
Also daran wird geforscht. Genau, also welche Komponenten hat so ein automatisches Videoüberwachungssystem noch? Also eben neben den Analysemodulen, was irgendwie Rechner mit Rechenkapazität sind, können das Kameras und andere Sensoren sein. Da sollen chemische Sensoren drin vorkommen, aber eigentlich auch beliebige andere, zum Beispiel Mikrofone. Dann wird eben Akustik aufgenommen und ausgewertet. Die Kameras haben inzwischen, daran wird geforscht, um eben diese Systeme möglichst zu dezentralisieren und dass die skalieren, dass auf den Kameras selbst die große Teile der Bildverarbeitung schon ausgeführt werden. Dann kommt noch dazu die Netzinfrastruktur, also welche Netzknotenpunkte, zum Teil sind es die Kameras selber, an die dann wieder die Sensoren angeschlossen sind. Dann in irgendeiner Form Datenspeicher, wenn man irgendwas ablegen will. Eventuell Anbindung an externe Informationsquellen, zum Beispiel Datenbanken von Prism. Irgendwie ein Kontrollraum, mobile Geräte, wo irgendwie dargestellt wird, was da jetzt eigentlich gerade ermittelt wurde, wenn überhaupt noch Operateure da sind, wenn es eben nicht schon vollautomatisiert ist. Und ich in meiner Arbeit habe auch die Operateurinnen und das Sicherheitspersonal selbst mit als Teil des Automatismus betrachtet und Teil des Systems. Warum ich das so finde, komme ich dann später zu. Ja, das perfekte System reagiert also sofort, macht keine Erkennungsfehler, detektiert alle Vorfälle, gibt keine Falschalarme und ermöglicht rechtzeitiges Eingreifen, sagt ein Wissenschaftler aus den Niederlanden in einem Interview in einer Dreisat-Doku. Das erinnert doch stark an den Anhalter durch die Galaxis, der Computer, a computer which can calculate the answer to the ultimate question. Ja, das Problem, also ich habe es hier hervorgehoben, das rechtzeitige Eingreifen, also bevor etwas passiert, soll schon analysiert werden, dass es eventuell zu einer Gefahrensituation kommt oder zumindest zu einer unerwünschten Situation. Ich habe hier mein Venn-Diagramm aufgemalt, was die Menge allen beobachtbaren aller Geschehnisse darstellen soll. Auf der linken Seite von Normalität beobachtbar abweichende Geschehnisse und auf der rechten Seite unerwünschte Geschehnisse. Was man sieht, dass es hier halt nur eine kleine Schnittmenge gibt. Also es gibt unerwünschte Geschehnisse, die man gar nicht visuell wahrnehmen kann. Und außerdem Sachen, die von Normalität abweichen, müssen nicht unbedingt unerwünschte Geschehnisse sein, also Kriminalität, Terror. Und ein ganz kleiner Teil davon ist nur tatsächlich eindeutig interpretierbare Geschehnisse, die tatsächlich, wo man sagen kann, ja, das ist ziemlich eindeutig, wenn jemand mit einer Bazooka über einen Alexanderplatz läuft, dann kann man da schon sagen, das ist ein gewisses Risiko. Also diese ganze Idee, die da haben, ist sozusagen hier in diesem Venn-Diagramm so ein bisschen problematisiert, dass eben das eigentlich nicht möglich ist, das Risiko wirklich abzuschätzen in einer Situation. Tja, man probiert es trotzdem und muss natürlich irgendwelche Kriterien aufstellen. Ich habe das einfach mal Modelle genannt, weil es in sehr, sehr verschiedenen Formen irgendwie vorkommt in so einem System. Ist das ein bisschen abstrakt, aber man kann sich eben so vorstellen, dass es zwei verschiedene Methoden gibt. Einmal den Blacklist-Ansatz, also man misst die Übereinstimmung von einem Modell, von Unerwünschtheit, also man beschreibt, was nicht erwünscht sein soll und misst die Übereinstimmung. Oder man gibt an, was Normalität ist und misst dann die Abweichung davon. So wie hier in der perfekten Welt bei den Teletubbies. Ja, und wie kommt man zu diesen Modellen? Kann man entweder von Hand modellieren, also manuell irgendwie erstellen, beschreiben, mit Daten angeben und so weiter und so fort. Aber das ist natürlich sehr, sehr aufwendig und dadurch sehr, sehr teuer. Und man kann natürlich auch nicht alle Situationen irgendwie, die in so einem öffentlichen Raum vorkommen, irgendwie modellieren. Deswegen werden da Techniken eingesetzt, dass die automatisiert generiert werden, solche Modelle. Dafür wird Maschinenlernen eingesetzt, neuronale Netze, und wer sich damit beschäftigt hat, der weiß, dass das eine ziemlich komplizierte Sache ist und danach auch nicht ganz klar ist, was da jetzt eigentlich gelernt wurde. Zu dem Problem komme ich aber dann gleich noch. Ja, dann gibt es aber sehr, sehr, sehr viele Fehlalarme, ne? Und das mobilisiert dann auch wieder Einsatzkräfte und bindet die, und dann gibt es neue Kosten, und dann kann man diese Maßnahme sozusagen als nicht effizient und nicht effizient bezeichnen. Das ist natürlich auch ein Problem. Ja, während meiner Recherche bin ich so auf vier markante Probleme aufmerksam geworden. Und zwar einmal die Rolle der Operateurinnen, dann Datenschutz- und Privacy-Probleme, dann die Diskriminierung und der Effekt, der gesamtgesellschaftliche Effekt auf Gesellschaft. Man kann das natürlich auch aus soziologischer und gesellschaftlicher Perspektive alles beleuchten und überlegen, aber also in der Regel, wenn man sich mit solchen technischen Systemen beschäftigt, dann muss man Ahnung davon haben, wie die funktionieren. Man würde vielleicht nicht darauf kommen, dass ein Algorithmus irgendwie diskriminierend ist. Also es gibt einen großen Technikglauben und man glaubt, dass Technik irgendwie wertneutral ist. Aber da komme ich dann noch dazu, bei dem Diskriminierungspunkt. Ja, also die Rolle der Operateurinnen in diesem neuen System ist oft einfach nur noch eine Legitimation. Also zum Beispiel Index gibt öfters an, ja, wir machen da Automatisierung und so weiter und so fort, aber da guckt ja noch mal jemand drauf. Also da kann ja nichts passieren, so der Computer ist ja so, der kann ja sozusagen den größten Quatsch irgendwie produzieren und Leute vorschlagen, die mit einem Kinderwagen irgendwie über den Platz gehen, dass die als Terroristen bezeichnet werden, aber der Operateur, der guckt ja nochmal da drauf. Ich habe aber festgestellt und darüber nachgedacht und verschiedene Papers gelesen zu diesem Punkt. Erstens muss ein Operateur oder eine Operateurin, um eine mündige Entscheidung zu treffen, Wissen haben darüber, wie diese Empfehlung von dem System produziert worden ist. Und dieses Wissen ist eigentlich, kann man davon ausgehen, dass es den Operateuren gar nicht darstellbar ist, weil es ist so ein komplexes System. Ich habe vorhin diese hierarchische Verarbeitung gezeigt. In jeder einzelnen Schicht gibt es Abschätzungen und Modelle, die bearbeitet werden, verarbeitet werden, verglichen werden. Also es ist ein unheimlich langer Prozess, bis am Ende irgendwie gesagt wird, diese Person ist mit 95%iger Wahrscheinlichkeit sehr, sehr aggressiv.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass diese Systeme
Vielleicht machen wir Fragen am Ende mit Mikrofon, dann wird es besser aufgenommen. Ja, also eben, ich habe mich auch mit Darstellungen beschäftigt, also welche Möglichkeiten der Mensch-Computer-Interaktion gibt es da überhaupt? Da gibt es auch viele Probleme. Also zusammenfassend könnte man sagen, das, was denen da dargestellt wird, das erinnert mehr an ein Echtzeit-Simulations-Computerspiel, als an, dass da jemand davor sitzt vor einer großen Monitorwand. Also das wird alles, also die Kameraperspektiven werden in virtuelle Räume reinprojiziert, dann werden Annotationen gemacht, also tatsächlich mit so Balkendiagrammen. Dann wird gesagt, diese Person hat gerade irgendwie eine 95-prozentige Aggressivitätskörpersprache. So. Und wenn jemand rennt oder wenn irgendwie Gefahr in Verzug scheint, dann hat der Operateur oder die Operateurin sowieso keine Entscheidungsmöglichkeiten mehr, denn der mögliche schlimme Effekt ist natürlich viel größer als das Problem, wenn man irgendwie jemanden unnötig beschuldigt. Also wird derjenige oder diejenige auf den roten Knopf schlagen und dann gibt es irgendwie diese Konsequenzen. Also deswegen würde ich sagen, diese Operateurin, diese Rolle, die da sozusagen eingebaut wird in das System, eigentlich als Legitimation, kann diese Aufgabe überhaupt nicht leisten. Und es gibt tatsächlich auch empirisch nachgewiesene psychologische Effekte, die nennt man also unter anderem Complacency und Automation Bias, dass eben durch Assistenz, was diese Videoüberwachungssysteme dann wären, diese automatisierten, bei der Arbeit ein übersteigertes Vertrauen ganz, ganz schnell entsteht, dass man eben die Objektivität sehr hoch einschätzt von dem System und die Effizienz. Und gerade wenn es halt relativ eindeutig irgendwie präsentiert wird, ne, also roter Balken ist irgendwie klar, deswegen haben wir ja auch keine Lebensmittelampel, weil das einfach viel zu stark vereinfacht diese Tatsache. So. Also, das ist meine These, Operateure können nicht die Automatisierung legitimieren, die sind nur ein kleines Zahnrad in dem Ganzen. Jedenfalls besteht die Gefahr dazu, sind also Teil des Automatismus. Dann gibt es natürlich auch Datenschutz- und Privacy-Issues, also Probleme. Bilder sind personenbezogene Daten, also nach dem Bundesdatenschutzgesetz sind personenbezogene Daten nicht erst dann personenbezogen, wenn man diesen Bezug tatsächlich herstellt, sondern einfach nur, wenn es möglich ist, dies zu tun. Ja, und der Datenbedarf von so einem automatisierten System, Sie wollen ja in die Zukunft gucken und gucken, was passiert, ist natürlich sehr hoch. Sie gucken an, wie mein Ellenbogen ist, wie der gelagert ist und Sie analysieren sozusagen jede Person sehr, sehr, sehr genau, eben weil noch gar nicht klar ist, ob wir jetzt was Böses vorhaben oder noch nicht. Dieser Datenbedarf, der halt eben auch mit diesem Risk Management einhergeht, dass man eben nach vorne guckt und guckt, ich hatte das Venn-Diagramm gezeigt, man kann es eben nicht genau erkennen, deswegen muss man irgendwie an irgendwelchen Kategorien festmachen, dass wir diejenige jetzt irgendwie näher beobachten oder vielleicht ein Interview durchführen am Flughafen. In Israel wird es zum Beispiel gemacht, so, da gibt es halt ganz bestimmte Kategorien und Leute, die dann irgendwie am Flughafen ankommen, werden erstmal in Kategorien eingeteilt und je nachdem, welche Kategorie, gibt es dann eben krassere Befragungen oder keine Befragungen und wer sowas mal mitgemacht hat, also eine Mitreisende von mir ist da mal also eine Dreiviertelstunde lang verhört worden so, und wurde halt als Terroristin bezeichnet. So, und die war 65, die war danach gut fertig. Eben, also es gibt eben einen großen Datenbedarf, um überhaupt diese Aufgabe irgendwie umsetzen zu können, was aber dem Prinzip der Datensparsamkeit natürlich total widerspricht. Eben. Es gibt eben eine sehr starke Verarbeitung der Daten und Verarbeitung und Analyse ist natürlich auch nochmal im Bundesdatenschutzgesetz gesondert geregelt, gegenüber nur Speicherung oder Erhebung. Dann gibt es auch noch eine ganze Reihe Datenschutzmaßnahmen, also dieses Problem des Datenschutzes ist natürlich für die Forscher schon irgendwie auf dem Schirm, aber wie damit umgegangen wird, ist eigentlich sehr, sehr fragwürdig, denn hier werden die Operateure und Operateurinnen als Problem gesehen. Also dieser Privacy-Verlust wird sozusagen beschrieben als, naja, da guckt dann jemand drauf und der ist dann dafür verantwortlich, dass meine Privacy hier irgendwie reduziert wird. Also wird versucht, in solche Videobilder wird versucht, irgendwie die Identität zu verbergen, zum Beispiel durch Blurring, also so unscharf machen oder Verpixelung oder einfach ausblenden. Da gibt es auch Möglichkeiten, einfach nur einen Block drüber zu setzen oder die Augen zu verpixeln. Erstens ist gar nicht klar, dass Identifizierung tatsächlich nur am Gesicht sozusagen durchführbar ist. Eben hatte ich ja vorhin schon gesagt, auch an Ganganalyse kann man Leute inzwischen, also da gibt es Forschung, das zu tun. Aber es können natürlich auch ganz andere Faktoren irgendwie identifizieren. Also wenn irgendwie der Kioskverkäufer irgendwie auf dem Bahnhof morgens da seinen Laden aufschließt, dann ist natürlich klar, wer das ist. Und wenn man dann zurückverfolgen kann, wo der lang gegangen ist, dann gibt es eben ist mein Bild ausgefallen? Leid. Ja. Ja, wir können ja so lange, wenn jetzt gerade schon jemand eine Frage hat, vielleicht. Ah, ich bin schon wieder da. Alles gut.
Ene, mene, mu? Ah ja.
Okay, ja, tut mir leid, alles. Ja, wir waren also gerade bei den Versuchen, Datenschutz irgendwie herzustellen mit irgendwelchen technischen Maßnahmen, zum Beispiel durch Verpixelung oder Ausgrauung oder irgendwelche Blöcke drüber zu legen. Und es war, um die Identität vor den Operateuren zu schützen, aber ich habe gesagt, es gibt eben noch viele andere Möglichkeiten, irgendwie Identität im Nachhinein noch eventuell festzustellen. Ja, und außerdem hilft es gar nicht so viel gegen zum Beispiel Überwachungsdruck, weil nämlich die tatsächlichen Zugriffsrechte und die Speicherungsdauer gar nicht einsehbar ist. Also man weiß ja gar nicht, ob das gut funktioniert und es gibt tatsächlich auch noch Probleme. Also da einen Kasten drüber zu legen oder das irgendwie zu verpixeln, ist nicht das Problem. Das Problem ist, zu identifizieren, dass da gerade eine Person ist. Und wenn derjenige irgendwie einen freakigen Mantel anhat oder so, dann kann das einfach passieren, dass dann der Mensch nicht als Mensch erkannt wird und eben nicht ausgegraut wird. Das nächste Problem ist eben, was auch ganz stark damit zusammenhängt, der Überwachungsdruck nach dem panoptischen Prinzip, nämlich Jeremy Bentham hat es erklärt, dass an einem Beispiel, ich habe es jetzt hier Gladys reingesetzt von der Portal, in einem Gefängnis, wo in der Mitte ein Turm steht. Und es ist nicht klar, ob man beobachtet wird. Von dem Turm kann man nämlich jede Zelle beobachten. Dann wird man sein Verhalten auf kurz oder lang irgendwie anpassen, weil man eben nicht ausschließen kann oder nicht sicher sein kann, dass man gerade beobachtet wird. Und dieses Konzept oder diese Idee wurde übertragen auf Videoüberwachung, dass nämlich diese Videoüberwachung, die uns ja eigentlich alltäglich irgendwie begleitet im öffentlichen Raum, dazu führt, dass man seine Handlung irgendwie kontrolliert, auch wenn man das vielleicht gar nicht bewusst macht, aber man schränkt sich irgendwie ein. Und bei automatisierter Videoüberwachung ist eben dieses Informationsungleichgewicht noch viel größer. Dieser Überwachungsdruck entsteht ja dadurch, dass man nicht weiß, was auf der anderen Seite passiert, während die total viel wissen. Und wenn das automatisiert auch noch geschieht, dann kann man sich sozusagen noch viel mehr vorstellen, was da passieren könnte, gerade vielleicht Leute, die Ahnung von Technik haben und Befürchtungen haben und in Nachrichten hören, dass irgendwie Computer, riesengroße Datenzentren das ganze Internet durchforsten und Sachen auch gespeichert werden und vielleicht im Nachhinein, also nicht nur live irgendwas sozusagen erkannt werden kann, sondern auch im Nachhinein noch, dann wird man sich schon irgendwie überlegen, ob man jetzt auf dem Platz das eine oder das andere tut oder wo man langläuft. Eben, eine zeitlich rückwärts gerichtete Überwachung ist eben möglich. Es gibt da Forschungsprojekte zum Beispiel für Flughäfen, wo tatsächlich über den ganzen Tag lang die Laufwege mitgeschnitten werden und dann im Nachhinein, wenn irgendwie gesagt wird, es kommt uns irgendwie verdächtig vor, also der Computer sagt das sagt ja kein Mensch, dann kann eben dieser Weg noch zurückverfolgt werden und dann kann geguckt werden, aus welcher Bahn ist der gekommen, mit wem ist der vielleicht zur Bahn gelaufen oder wo hat er sein Gepäck eingecheckt und so weiter und so fort. Also an solchen Laufwegen kann man schon, also wird vermutet, kann man ganz, ganz viel ablesen. Ja, und es gibt tatsächlich auch schon Studien, die zeigen, dass Überwachung, dass verändertes Verhalten gezeigt wird. Also einmal bei Überwachung an sich, also gibt da so Tests mit Videokameras in Schulen, dass die tatsächlich die Interaktion zwischen den Schülern einfach hemmt. Aber es gibt inzwischen sogar, und also die habe ich jetzt gerade erst vor ein paar Tagen bekommen, Studien, wie Automatisierung, also mit dem Wissen, dass da irgendwie Automatisierung, irgendwelche Mustererkennung geschieht, wie dass Leute tatsächlich auch dann anderes Verhalten zeigen oder jedenfalls ein Effekt besteht und das einfach nur durch das Wissen bei einem Laborexperiment. Ja, dann kommen wir zu dem dritten großen Problemfeld, was ich sehe. Das ist die Diskriminierung. Wir haben ja gesagt, es gab ja diese Studien, dass eben die Operateure und Operateurinnen diskriminierende Muster irgendwie benutzen, um Menschen auszuwählen, die sie jetzt genauer betrachten. Und man hatte die Hoffnung, dass eben die neutrale Technik, von der man annimmt, sie ist neutral, dazu führt, dass diese Diskriminierung gar nicht mehr stattfinden kann. Aber Technik ist nicht objektiv. Das hat sich irgendjemand ausgedacht und hatte irgendwelche Annahmen getroffen. Und gerade bei Algorithmen und in der Mathematik und in der Informatik trifft man ja ständig irgendwelche Annahmen und modelliert. Modellieren ist an sich ein Abstraktionsprozess. Und da gibt es ein sehr gutes Beispiel. 2009 kam ein Paper raus. Da haben Leute die verschiedensten Gesichtserkennungsalgorithmen getestet. Und es hat sich tatsächlich herausgestellt, dass Schwarze besser erkannt werden als Weiße, Asiaten besser erkannt werden als Weiße, ältere Menschen besser erkannt werden als Weiße und es muss jetzt gar nicht so rassistisch sein, Leute mit Hautproblemen werden besser erkannt als Leute, die eine klare und reine Haut haben. Das ist jetzt erstmal noch gar nicht so ein Problem, aber das verdeutlicht, also das, doch, das ist ein Problem, weil... Also in einer Hinsicht nicht, aber diese Diskriminierung eben führt dazu, dass diese Rückkopplungseffekte, von denen ich vorhin schon gesprochen habe, verstärkt werden. Und Diskriminierung ist ja wenn jemand Nachteile hat, einfach nur aufgrund einer Kategorisierung. Also gar nicht persönliche Eigenschaften werden ausgewertet oder Handlungen zum Beispiel, sondern es wird einfach an irgendeinem Merkmal eine Kategorisierung vorgenommen. Und da allein dadurch hat derjenige oder diejenige irgendwelche Nachteile. Ja, und bei automatisierter Videoüberwachung, also in diesen ganzen Abstraktionshierarchien, da gibt es unheimlich viele Einfallstore für Diskriminierung. Die kann entweder gewollt sein, ne, wenn man also tatsächlich irgendwie sagt, ein Turban und ein langer Bart ist auf jeden Fall ein Merkmal, da sollten wir mal genauer drauf gucken, das ist sozusagen eine gewollte Diskriminierung. Aber es kann eben auch in den Modellen, in die Modelle gelangen. Zum Beispiel, wenn man manuelle oder halbautomatische Modellierung betreibt, so, dann kann man mit Trainingsdaten setzen, der Computer soll also lernen, was Normalität ist, kann man zum Beispiel in einer, also Forschungsprojekt zum Beispiel, machen das, die filmen einen Parkplatz und lernen dann den Computer an, was normales Verhalten ist. Und hier hat man total viele Annahmen, zum Beispiel, wie läuft derjenige oder wer ist da und welche Bewegungsmuster hat derjenige. Und in diesen Trainingsdatensätzen können schon eben diese Diskriminierung drinstecken, einfach in der Auswahl, dass zum Beispiel ja, Schwarze laufen vielleicht wirklich anders als Weiße und dadurch, wenn man das immer mit schwarzen Schauspielern antrainiert, weil man eben diese Annahme irgendwie trifft, dass das natürlich auch irgendwie diejenigen sind, dann wird sowas eben auch besser erkannt und zwar nicht nur einfach von Menschen und Einzelnen, sondern irgendwie institutionalisiert, also ein Computer macht das, also auch in einer viel größeren Quantität. Ja, und noch viel schlimmer ist es ja natürlich bei automatisiert erstellten Modellen, wo eben gar nicht mehr ausgewählt wird, sondern einfach nur live irgendwelche Szenen aufgenommen werden, sozusagen während der Prozess, während das System läuft, einfach irgendwas gelernt wird. So, solche Modelle und Verfahren werden dann ja nicht nur auch in einem System irgendwie benutzt, sondern in ganz vielen Systemen wahrscheinlich. Also es wird wahrscheinlich modular irgendwie aufgebaut, es gibt irgendwelche kommerziellen Interesse und hier unser neues Gangerkennungssystem und dann wird das da irgendwie eingebaut in das System. Und dadurch wird es unheimlich schwer, solche Diskriminierung erstens zu identifizieren, weil das natürlich auch an Merkmalen sein muss, die jetzt über Hautfarbe oder Gang oder Kleidung irgendwie hinausgehen, weil der Computer irgendwie selbst strukturiert, nach welchen Kriterien das jetzt gestaltet wird. Ja, und noch viel schwieriger ist es, diese Sachen dann auch zu fixen. Also wer sich mal mit neuronalen Netzen beschäftigt hat, man kann nicht sagen, was dieser eine Wert jetzt bedeutet. So, man kann irgendwie jetzt eine Art Lobotomie betreiben und das da rausnehmen, aber dann weiß man auch noch nicht, was passiert ist. Also es gibt da einige Überlegungen zu, dass das ja, wir können ja das Problem identifizieren und dann einfach einen Bugfix schreiben und dann kann man das irgendwie weltweit auf alle Systeme übertragen. Aber das ist halt eine ziemlich naive Ansicht. Also ja, und zu guter Letzt gibt es natürlich auch einen gesamtgesellschaftlichen Effekt, so diese Tatsache der Automatisierung im Gegensatz zur manuellen Überwachung, die ja auch schon ihre negativen Seiten hat, wird nämlich dieses Quantitätsproblem zu einem Qualitätsproblem. Viele, viele, viele Kameras, die in ihrer einzelnen Ausprägung vielleicht rechtskonform sind und die Bundesdatenschutzgesetz und sowas einhält, wir haben ja gesehen, dass es das nicht tut momentan, hat trotzdem einen Effekt auf die Menschen, weil man eben nicht nachvollziehen kann, was passiert mit den Daten, werden die irgendwie ausgetauscht, welche Interessen werden überhaupt verfolgt. Und dadurch entsteht auch bei einzelnen Kameras, die im Prinzip für diese Tatsache in Ordnung ist und wo die Verhältnismäßigkeit beachtet worden ist, führt zu Problemen, dass eben ein gesamtgesellschaftliches Klima des Verdachts irgendwie aufgebaut wird. Und tatsächlich ist der Effekt auch unabhängig von den tatsächlichen Fähigkeiten von so einem System. Also selbst wenn die Gesichtserkennung gar nicht gut funktioniert oder wenn gar nicht wirklich erkannt werden kann, was für ein Verhalten da jetzt gerade gezeigt wird, das können ja die Menschen, die vor der Kamera stehen, die Betroffenen gar nicht abschätzen. Und deswegen kann sozusagen auch sogar dumme automatisierte Videoüberwachung schon dazu führen, dass es eben solche gesellschaftlichen Effekte gibt, dass dieser Überwachungsdruck sich manifestiert und dann dazu führt, dass eine starke Konformität herrscht, weil man sich irgendwie der vermeintlichen Norm irgendwie anpasst. Es gefährdet die Vielfalt und im letzten Endes auch irgendwie die Demokratie, weil wenn man sich mal überlegt, wenn früher man auf eine Demo gegangen ist und da ist eine ganze Menge gefilmt worden, ja, von der Polizei, und da gibt es aber so viele Köpfe, das kann sich ja alles keiner angucken. Also dieser Satz, das kann sich ja alles keiner mehr angucken, der stimmt halt einfach in einem gewissen Maße nicht mehr. Dann muss man sich inzwischen schon überlegen, gehe ich jetzt auf die Demo, wenn es Gesichtserkennung gibt oder nicht. Und man kann es ja nicht nachprüfen, wie viele diese Entscheidungen so getroffen haben. Also ist es tatsächlich auch demokratiegefährdend. Ja, dann komme ich langsam zum Ende. Man kann beobachten, es gibt also tatsächlich ein fehlendes Problembewusstsein. Diese ganzen negativen Auswirkungen schon alleine von Videoüberwachung an sich, also von manueller Videoüberwachung, werden kaum beachtet und stehen kaum in der Kritik. Was langsam Kritik bekommt, ist eben dieser Datenschutzaspekt. Aber da habe ich gezeigt, die Maßnahmen, die da getroffen werden, die helfen gar nicht wirklich, weil die Daten liegen ja vor. Also selbst wenn das Gesicht sozusagen verpixelt dargestellt wird auf den Monitoren oder bestimmte Personen darauf nicht Zugriff haben, die Daten liegen irgendwie, wahrscheinlich verschlüsselt, irgendwo vor. Also man kann sich eben nicht sicher sein, was passiert damit. Ja, Automatisierung verstärkt also diese Effekte, die Videoüberwachung an sich schon hat, und schafft auch neue, nämlich zum Beispiel einfach die Quantität der Diskriminierung, die da zu erwarten ist von solchen Systemen, die man vielleicht gar nicht erkennt. Ja, außerdem ist diese Legitimierung durch den Operateur nicht wirklich gegeben. Es wird gesagt, ja, da guckt ja noch jemand drauf, aber das ist halt anzuzweifeln. In meinem Talk auf dem 29C3 habe ich stark thematisiert, dass eben EU-Forschung betrieben wird und auch in Deutschland solche Forschung betrieben wird. Und zum Beispiel bei INDECT eben, da werden an Sachen geforscht, die mit dem Bundesdatenschutz, also mit den Grundrechten überhaupt nicht vereinbar sind. Da schreien alle Datenschützer auf und sagen so, ja, eigentlich ist es rausgeworfenes Geld. So. Wenn man sich jetzt aber überlegt, woran könnte das liegen, dass wir das trotzdem machen, dann kommt man ganz schnell darauf zu sagen, naja, wir exportieren den Kram. Da sind wir ja schon ganz groß drin, in Sicherheitstechniken zu exportieren, wie zum Beispiel irgendwelche Überwachung von Handyortungen an totalitäre Regime, die dann den Menschen SMS zuschicken, du gehst jetzt nicht auf diese Demo, nur weil man sich langsam in diese Richtung bewegt. Also da muss sozusagen, da besteht also ein sehr, sehr großes Missbrauchspotenzial, und wir haben ja nun gerade gesehen an den Abhörskandalen, dass da eben überhaupt nicht, also dass auch damit sozusagen hier damit zu rechnen ist, dass solche Sachen passieren, obwohl sie absolut gegen alle Grundsätze verstoßen. Also da muss man gar nicht nach Syrien gehen oder so, dass da irgendwelche Begehrlichkeiten geweckt werden, einfach durch die Tatsache, dass sowas existieren kann und dass die Daten vorliegen können und ausgewertet werden können. Und wenn wir überlegen, dass wir auch eigentlich die Vorratsdatenspeicherung schon mal als verfassungswidrig erkannt haben und jetzt wird wieder darüber diskutiert, na dann müssen wir nicht nach Syrien gehen, um darüber nachzudenken, dass solche Systeme, solche Techniken absolut demokratiegefährdend sind. Mein Fazit ist, erstmal soll die Effektivität nachgewiesen werden von diesen Systemen, dass das irgendwie überhaupt funktioniert, was natürlich ein Problem ist, weil man muss ja dann irgendwie erstmal daran forschen. Aber vielleicht wäre es gut, erstmal die Effektivität von Videoüberwachung an sich irgendwie erstmal ad acta zu legen. Da gibt es ja wirklich so Studien darüber, dass das nichts bringt. Auswirkungen müssen untersucht und berücksichtigt werden. Da gibt es auch tatsächlich schon ganz interessante Studien zur Überwachung an sich vom IRIS, das ist ein irgendwie 110 Seiten Dokument, werde ich auch noch ein paar Quellen auf meine Internetseite stellen dann. Die Systeme müssten irgendwie transparent oder überprüfbar gestaltet werden, ne? Also dieser Überwachungsdruck entsteht ja eben durch dieses informationelle Ungleichgewicht. Wenn man jetzt testen könnte und überprüfen könnte, dass die Maßnahmen tatsächlich so durchgeführt werden, wie das vielleicht irgendwo steht, oder meistens wird es ja nicht mal irgendwo hingeschrieben, wie lange jetzt die Speicherungsdauer ist, welche Kriterien angewendet werden und so weiter und so fort. Aber damit ist überhaupt nicht zu rechnen. Also schon gar nicht ist damit zu rechnen, dass solche Software irgendwie Open Source gestaltet wird. Weil natürlich auch viele wirtschaftliche Interessen da dagegen sprechen, dass sowas öffentlich gemacht wird. Und natürlich auch der Sicherheitsaspekt dagegen spricht, also so Security by Obscurity, weil niemand weiß, wie es funktioniert, ist es sicher. Wollen wir hier eine Sicherheit schaffen. Selbst wenn diese Quellen offengelegt werden würden, zum Beispiel diese Lernalgorithmen, dann ist ja auch immer noch nicht klar, wie die konkreten Modelle in einer Maßnahme tatsächlich aussehen. Also, und diese Modelle kann man auch nur ganz schwer überprüfen. Also es gibt ganz, ganz viele Probleme, die hier dazu führen müssten, dass man sowas nicht weiter betreibt. Ja, eben. Und außerdem sollte der Diskurs bereichert werden um diese Probleme, die ich geschildert habe. weil momentan ist es eben nur der Datenschutz, wenn überhaupt, und der total von den ganzen anderen ablenkt. Wenn eben der Datenschutz eingehalten wird, so könnte man ja annehmen, dann können wir auch Videoüberwachung in Parks betreiben. Was natürlich ein Problem ist, wenn diese Datenschutzregelungen nicht wirklich irgendwie was bringen. Und zweitens noch ganz andere Probleme da sind, die von denen aber diese Privacy-Freundlichkeit der Technik irgendwie ablenkt. Ja, und als letztes müssen wir natürlich darüber nachdenken, irgendwelche Exportregelungen zu treffen. Weil eben in demokratischen Sphären, wo wir irgendwie Grundrechte haben, mag das ja alles noch irgendwie möglich sein, dass dann jemand demonstriert und sagt, hier, Prism, plötzlich gibt es sozusagen einen großen Protest und der ist auch möglich. Da gibt es sozusagen tatsächlich Wege, sowas dann irgendwie abzuwickeln, hoffentlich. Aber in solchen Regimen ist damit nicht zu rechnen, dass es da irgendwelche Möglichkeiten gibt. Also es ist eine ganz andere Sphäre, in der man da drüber nachdenken muss. Ja, aber im Prinzip sollten wir uns einfach erstmal fragen, wollen wir das überhaupt? Wollen wir automatisiert überwacht werden? Soll das sozusagen den Alltag in den Straßen bestimmen, dass da Computer uns die ganze Zeit auswerten? Weil, wenn diese Daten angesammelt werden, dann werden die auch ausgenutzt und die werden auch geleakt. Irgendwie passiert sowas. Ja, immer wieder. Und wenn sie erhoben werden und auch eine Speicherungsfrist gibt, da ist einfach das Risiko, dass damit irgendwie Schindluder getrieben wird, sehr, sehr groß. Ja, ich schließe mit einem Zitat von Felix von Leitner. Niemand interessiert, wofür etwas gedacht ist. Die relevante Frage ist, wer davon betroffen ist. Ja, wer Interesse hat, ich habe seit vorgestern eine Domain, Algoropticon, also für algorithmisches Panoptikon. Ich twittere auch ab und zu auf Twitter und mein E-Mail ist auch da. Und ich bin jetzt sehr gerne noch offen für Fragen.
Ich habe nicht wirklich eine Frage, aber ich habe eine Meinung und ich glaube, der beste Ansatz, Videoüberwachung zu bekämpfen in dem Sinne, wäre vielleicht einfach mal die Kosten und die Ineffektivität mehr zu thematisieren, so wie du, glaube ich, auch vorgeschlagen hast, weil mein Eindruck ist, dass das Ganze noch wirklich sehr ineffektiv ist, was auch wenn geforscht wird weiterhin und gleichzeitig sehr viel kostet und wenn man das ein bisschen mehr in den Vordergrund stellt, kann man eventuell was gegen unternehmen.
Also diese Überlegung ist ja erstmal auch ein Ansatz, um da irgendwie Kritik zu äußern. Aber ich finde eben, darauf sollte nicht der Fokus liegen. Weil vielleicht sagen sie ja dann, ja, das schaffen wir schon. Wir müssen bloß irgendwie noch mehr lernen, die Modelle verbessern und dann klappt das schon. So funktioniert sowas. Und es ist wesentlich, also aus meiner Sicht wesentlich wichtiger zu sagen, was gibt es hier für Probleme?
Da stimme ich zu, prinzipiell. Das Problem ist nur, wenn man Öffentlichkeit gewinnen will, dann, wenn man sich mit so abstrakten Fragestellungen in Anführungszeichen beschäftigt und damit versucht zu argumentieren, dann erreicht man nie wirklich eine Menge Leute. Aber wenn man tatsächlich Ineffektivität und Kosten in Forderungen stellt, kriegt man, glaube ich, mehr Aufmerksamkeit. Ist zumindest meine Hoffnung.
Okay, also dann, aber man darf sozusagen darüber nicht die anderen Sachen vergessen, die nämlich eigentlich wichtiger sind. Hier war vorhin noch die Frage, ob sowas schon gemacht wird und was ich da beschrieben habe eigentlich. Da würde ich kurz noch drauf eingehen. Also in meiner Recherche habe ich unheimlich viele Einzelpapers gelesen. Es gibt einfach unheimlich viele kleine Module, die irgendwie irgendwas machen, einzelne Dinge erkennen und so weiter und so fort. Und ich habe mir angeguckt, wie könnte das alles zusammen funktionieren? Was könnte so ein System? Und das wird sozusagen der Kernpunkt meiner Diplomarbeit dann auch, das Zusammenspiel zu beschreiben und daran die Gefahren irgendwie aufzumachen. Aber es gibt tatsächlich auch schon Ansätze für solche Systeme, die schon kommerziell betrieben werden. Also Beware zum Beispiel hatte ich als Beispiel auf dem 29C3. Das ist irgendwie eine niederländische Firma, die eben schon diese Ganganalysen betreibt und solche logischen Schlussfolgerungen macht, wie, ja, da sitzt jetzt gerade jemand an der Straßenbahnhaltestelle und da kam aber die Straßenbahn jetzt schon zweimal, in die er hätte einsteigen müssen, also in beide Richtungen. Also muss er irgendwie einen anderen Grund haben, aber er wartet auch nicht auf irgendjemanden, sondern geht einfach wieder und geht dann zu einem Van, der dann anschließend zu einer Botschaft fährt, und das ist irgendwie so verdächtig in der Gesamtheit, weil irgendwelche Schwellwerte überschritten worden sind, dass dann die Botschaft gewarnt wird. Das ist tatsächlich genau das Szenario, was in diesem Video beschrieben wird. Außerdem noch so Nummernschilderkennung und wann dieser Wagen zu welcher Zeit in den letzten 3 Wochen irgendwie welche Straße lang gefahren ist. Und wenn man dann sagt, oh, da ist doch sonst irgendwie immer 15 Uhr hier gewesen, jetzt ist irgendwie Mitternacht, ist ja irgendwie sehr, sehr suspekt. Solche Schlussfolgerungen werden da gemacht. Mit Mikrofon bitte?
Ja, ich hatte noch.
Ach so, Entschuldigung. Ja, ja. Dann erst hier und dann.
Du hast ja angesprochen, eine Möglichkeit, oder was du fordern würdest, ist die Transparenz dieser Systeme. Und da habe ich so eine Frage, gerade wenn wir sagen, wir befinden uns in einer Demokratie und wir wollen, dass alle Leute darüber entscheiden können, dann finde ich das eine fragwürdige, ob man das erreichen kann. Ich finde, das ist ungefähr so, wie wenn man, selbst wenn es einen fairen Wahlcomputer geben würde, ob man diesen transparent machen könnte für alle Leute, sodass alle das verstehen können. Also ich glaube nicht, dass die Mehrheit, die eine Demokratie hat, darüber entscheidet, was geschehen soll, fähig ist, zu verstehen und auch dann darüber zu entscheiden, wenn sie, weil sie den Einblick in die Systeme nicht zu bekommen. Also das würde ich einfach sagen, das ist irreal für eine Demokratie.
Ja, deswegen habe ich auch den Konjunktiv benutzt, also weil ich halt selber auch nicht dran glaube, dass das möglich ist. Also das ist nur sozusagen, also ich habe versucht, da sozusagen die Absurdität darzustellen. Ja, doch.
Hi, ich habe noch eine Frage. Was glaubst du denn, was wir wirklich dagegen tun können? Ich meine, weil die Kameras sind schon da, ja, und das hat so ein bisschen den Eindruck von so einer SAP-Einführung in der großen Firma. Das ist scheiße, das will keiner haben, das kostet wahnsinnig viel Geld und eigentlich müssten die Manager gefeuert werden, aber man wirft immer mehr Geld drauf und Geld drauf und Geld drauf, weil das ja SAP ist, das braucht man halt, das ist halt so Standard. Und jetzt haben wir diese Millionen Kameras weltweit gekauft, so, und wir haben nicht 5-mal mehr Operators als Kameras, und dann guckt halt so ein Hansel, der, ich meine, das ist ein beschissener Job. Das sind ungebildete Leute, die haben auch in den entsprechenden Ländern, die haben keine Ahnung, was sie da eigentlich
machen. Ja, also so tun. Eine Ausbildung geht schon so 20, 25 Stunden.
Ja, aber nur die Guten. Ja, und jetzt sitzen die dann da und müssen, was weiß ich, 100, 200 Kameras, das ist klar. Ja, aber jetzt haben die Kameras bezahlt, jetzt wollen die irgendwie ihren Mehrwert haben. Ich meine, wie stoppt man denn sowas? Wie stoppt man denn so ein System, was, wenn es mal da ist, und sagen, ja, wir haben es gerne, und dann soll das auch noch rechtzeitig verhindern werden, aber damit ein System rechtzeitig was verhindern kann, dann muss es ja wirklich diskriminieren, weil sonst kann es ja nicht diese Vorhersage machen. Das zementiert dann auch so ein bisschen den Status quo in der Gesellschaft wieder, ja, weil auf einmal ist normal definiert. Und du hast öfter mal von normalem Verhalten geredet, und ich glaube, wenn man hier die Leute
fragt... Ich hatte nicht genug Anführungszeichen übrig mehr.
Nein, das ist kein Vorwort von dich. Ich will nur darauf hinaus, jeder hat so... Ja, vor allem, das ist die Gefahr, dass es dann auf einmal zementiert. Dann haben wir zum ersten Mal in der menschlichen Geschichte einen Punkt erreicht, wo Normalität irgendwie definiert ist und tatsächlich enforced wird.
Institutionalisiert wird,
genau. Richtig institutionalisiert und nicht nur über sozialen Kontrakt. Ja, was machen wir denn dann? Ich meine, das ist so ein bisschen wie so ein Zug, da können wir uns davor werfen. Aber
dieses Problembewusstsein ist tatsächlich in der Bevölkerung fast gar nicht vorhanden. Ne?
So nee, weil es nicht weh tut. Also es tut dir nicht weh, wenn die dein Facebook-Kram mitlesen oder dein Twitter. Es tut dir nicht weh. Ich meine, bei der ganzen grünen Revolutionsgeschichte im Iran gab es irgendwann dann mal so eine Nachricht, naja, sie hören jetzt auf, die Leute zu verfolgen und sich die versuchen, in die Onions von den Tors Tor reinzukommen, weil es ist viel bequemer, einfach mitzulesen, als die Leute tatsächlich zu verfolgen, weil dann wissen sie, was abgeht. Also so ein bisschen das Gefühl habe ich, es tut uns allen nicht weh.
Naja, man muss zum Beispiel, ne, also wir haben gesehen, so 99% dieser Maßnahmen, die ich da beschrieben habe, dieser öffentlichen, waren nicht rechtskonform. Ich glaube, da muss man einfach mit dem Finger drauf zeigen und also ich bin halt kein Politiker, ich weiß nicht, wie man jetzt am besten vorgeht, so das politisch zu machen. Also meine, aus wissenschaftlicher Perspektive würde ich sagen, so, naja, ich zeige hier die Probleme. So.
Ja, eigentlich ist auch die Frage, können wir uns ethisch, moralisch damit, können wir das tun, dass wir sowas unterstützen in irgendeiner Form? Also ich meine, können wir, einem Forschungsprojekt arbeiten. Ja.
Dazu würde ich, also längerfristig, ich komme ja aus der Informatik und Gesellschaft, so, wo man auch viel darüber nachdenkt, was ist eigentlich Informatik, und das ist eben nicht nur irgendwie Effizienz und Berechenbarkeit, sondern eben auch gesellschaftliche Auswirkungen. Und ich glaube, ja, solche Lehrstühle werden gerade abgebügelt. So. Das ist total wichtig, dass auch in die Lehre, also die Leute, die sowas programmieren, dass die darüber Bescheid wissen, dass ein Algorithmus eben nicht nur effizient sein muss und vielleicht auch noch grün sein muss, also das im Sinne von Stromverbrauch, dass ich halt irgendwie die und die Flops irgendwie lieber vermeide, weil der, also ne, so eine Aspekte, sondern eben auch, dass solche Sachen wie Diskriminierung eines Algorithmus, die Politik eines Algorithmus mitgelehrt wird, dass diese Dimension nicht verloren geht oder beziehungsweise mit reinkommt, noch viel, viel mehr. Und dass es eben nicht nur einen Lehrstuhl für Informatik und Gesellschaft gibt, sondern dass eben auch bei jedem Thema irgendwie sowas mitbedacht wird, solche Sachen. Welche Auswirkungen hat das?
Ja. Okay, also sehr, sehr bei dir, bei deinem letzten Punkt. Nochmal zu dem Thema, jetzt haben wir die Kameras und was machen wir jetzt damit? Ne? Ich denke, wenn die von einem Unternehmen betrieben würden, dann ist natürlich klar, die wollen irgendwie einen Return of Invest haben, aber wenn sie nicht politisch nicht mehr gewollt würden, denke ich mal, hat die Politik noch nie davor zurückgeschreckt, auch in große Investitionen einfach in die Tonne zu treten und Geld zu verschwenden. Das passiert an anderen Stellen dauernd und ich denke mal, das wäre auch da möglich.
So wie mit Drohnen.
Ja, genau, zum Beispiel Drohnenprojekte, genau. Oder Eurofighter oder solche Dinge.
Okay, ja, gerne Feedback per Mail. Oder gibt es auch so ein Feedback-System? Ja, also gerne inhaltlich oder nächstes Mal bitte den Akku aufladen oder sowas. Gut, Dankeschön.